Letzte Woche haben wir Ostern gefeiert und wir haben uns mit der Osterfreude beschäftigt. Jeder, der da war, hat es mitbekommen, es war ein sehr fröhlicher Gottesdienst, ganz bewusst, denn wir haben uns gefreut. Und heute geht es nahtlos weiter. Wir beginnen eine neue Predigtreihe unter dem Motto »Eine Anleitung zur Freude«. Und jeder, der den Philipperbrief gelesen hat, der sich mit dem Philipperbrief beschäftigt hat, dem wird es aufgefallen sein, der Philipperbrief ist ein Freudenbrief. 15 Mal kommen die Worte Freude oder Freuen in diesem Brief vor. Und da schreibt jemand, nämlich der Apostel Paulus, der erfüllt ist mit einer tiefen Freude, obwohl er, und das muss man sich vor Augen führen, obwohl er in dem Moment, als er diesen Brief geschrieben hat, im Gefängnis saß. Aber der Brief, der sprüht nur so vor Freude. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen mit diesem Brief näher beschäftigen, einen Leitfaden zur Freude. Und Joachim, du hast es gesagt, heute geht es um die fürsorgliche Freude. Ich beginne mit einem Quiz, mit einer Quizfrage. Wir gehen mal mit der Folie einen Schritt weiter. Wisst ihr, wer Johannes oder Johann von Staupitz war? Johann von Staupitz. Und es gibt jetzt 4 Antwortmöglichkeiten. Und ich bitte dann, der Reihe nach einmal kurz die Hand zu heben, bei dem, wo ihr meint, wer diese Person sein könnte. Also, wer denkt, er war ein Politiker? Einmal die Hand heben. Wer denkt, er war ein Maler und Bildhauer? Ja, einige heben die Hand. Wer denkt, dass er ein Theologe war? Da kommen schon mehr Hände hoch. Wer denkt, dass er ein Philosoph und Naturwissenschaftler war? Ja, das ist eindeutig die größte Gruppe. Johann von Staupitz. Nun, ist diese Antwort richtig? Leider nein. Und es ist so, wie diese berühmte Frage, die man ja oft in der Kinderstunde hört, was ist braun und hat einen buschigen Schwanz? Und dann antwortet der kleine Fritz, ja, eigentlich ist es ein Eichhörnchen, aber ich sage Jesus Christus, das ist immer richtig. Und so ähnlich ist es mit diesem Quiz. Wir sind hier in einer Kirche und aller Wahrscheinlichkeit nach war Johann von Staupitz ein Theologe. Wobei, es kann natürlich sein, dass er aus diesen Jahrhunderten kommend, da weiß man natürlich nicht, weil dieser Name ist uns nicht geläufig. Aber tatsächlich war er ein Theologe. Er war katholischer Priester, Augustinermönch, Theologieprofessor. Er war Gründungsprofessor der gerade neu entstehenden Universität zu Wittenberg. Und da müsste es klingeln bei Wittenberg. Ich vermute aber, die wenigsten von uns, von euch, werden von Staupitz gehört haben. Er gehört halt nicht zum Grundbestand unseres Allgemeinwissens, normalerweise nicht. Vielleicht hat der ein oder andere von ihm im Geschichtsunterricht gehört, aber meistens ist er schnell wieder vergessen. Sein Lebenswerk ist überschaubar. Er war keine besonders herausragende Persönlichkeit, könnte man sagen. Und so bleibt er mehr eine Randfigur der Geschichte, Johann von Staupitz. Und trotzdem hat er eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Er ist mitverantwortlich für eine der tiefgreifendsten Umbrüche in der Kirchengeschichte, die Reformation. Er hat entscheidend dazu beigetragen. Und zwar in welcher Rolle war das? Johann von Staupitz war Luthers Lehrer und Mentor. Luthers Lehrer und Seelsorger. Und er hat diesen jungen Luther, den Studenten, den Mönch, begleitet und gefördert wie kein anderer. Ihr habt es vielleicht in dem Film Luther gesehen, vielleicht habt ihr auch über Luther gelesen. Luther hatte in seinen jungen Jahren extrem heftige Glaubenskämpfe. Er zweifelte an Gott. Er zweifelte an Gottes Gnade und ihn plagten ständig Schuldgefühle. Er hatte keine Heilsgewissheit. Und er sehnte sich so sehr nach diesem Frieden im Herzen, aber er fand keinen Frieden. Er kam nicht zur Ruhe. Es wird berichtet, wie er tagelang klagte, weinte, schrie in seiner Zelle, betete, fastete. Er hungerte sich fast zu Tode mit dem Ziel, endlich Frieden zu finden. Also es müssen höllische Qualen gewesen sein, die er innerlich durchlitten hat. Aber er fand keinen Ausweg. Er kannte nur einen Unbarmherzen, er kannte nur einen zornigen Gott. Einen Gott, vor dem er nicht bestehen konnte. Und so sehnte er sich so sehr in seinem Herzen nach Frieden. Und diese Sehnsucht hätte ihn fast umgebracht. Und er fragte sich immer, was kann ich tun, damit Gott mich annimmt? Was kann ich tun, damit Gott mich annimmt? Es war eine verzweifelte Suche nach Antworten, eine verzweifelte Suche nach einem Weg, endlich frei zu werden. Aber er kam nicht weiter. Nichts half. Er steckte in einem Labyrinth fest und wusste nicht, wo der Ausgang ist. Und in dieser Zeit war Johann von Staupitz bei ihm. Er begleitete ihn durch seine tiefsten Zweifel. Er tröstete ihn. Stundenlang saßen sie zusammen und haben miteinander geredet. Ja, ich stelle mir vor, dass sie stundenlang zusammensaßen und miteinander geweint haben. Staupitz war in dieser Zeit der engste Begleiter von diesem Luther, der völlig verzweifelt war. Und immer wieder betonte Staupitz in den Gesprächen die Gnade Gottes. Immer wieder ermutigte er Luther, schau auf Christus. In Christus findest du einen gnädigen Gott. Aber es brachte nichts. Und es war ein langer und schmerzhafter Prozess. Und schließlich fand Luther seinen Frieden. Er fand Befreiung, er fand Durchbruch, den Ausgang aus diesem Labyrinth, und zwar in seinem Turmzimmer im Kloster. Und dieses Ereignis ist als das sogenannte Turmerlebnis in die Geschichte eingegangen. Das Turmerlebnis. Er war mittlerweile Theologieprofessor, lehrte an der Uni in Wittenberg, war der Nachfolger übrigens von diesem Johann von Staupitz, und er bereitete gerade eine Vorlesung zum Römerbrief vor. Und beim Lesen des Römerbriefs, da ging ihm ein Licht auf. Römer 1, Vers 17. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das war der Schlüssel. Und endlich hatte er verstanden, dass das nicht seine Taten, dass nicht seine Werke ihn retten würden. Nein, allein der Glaube an Jesus Christus rettet. Das war der Durchbruch. Er fand endlich Frieden in seinem Herzen. All die Last, all die Trauer, all die Ängste, die waren plötzlich verflogen. Er schreibt an seine Mutter, ich fühlte, dass ich völlig neu geboren und durch die offene Tür des Paradieses eingetreten war. So sieht Befreiung aus. So sieht Freiheit aus. Und Luther hatte endlich seinen gnädigen Gott gefunden. Und genau dieses Turmerlebnis führte schließlich später zur Reformation. Und in all dem, in diesem ganzen Prozess, hat Staupitz entscheidend mitgewirkt. Er war eine Schlüsselperson in Luthers Leben. Nein, er war oder er ist keine Person, die ein großes Werk hinterlassen hat. Er ist keine Berühmtheit geworden. Aber trotzdem spielt er eine entscheidende Rolle, nämlich als Lehrer, als Seelsorger von Luther. Und er war da in Luthers schlimmsten Stunden. Und er war es auch, der Luther schließlich auch den richtigen Weg zeigte. Den Weg heraus aus diesem Labyrinth. Den Weg heraus in die Freiheit. Den Weg hin zu einem gnädigen Gott. Und so schreibt Luther über Staupitz, wenn mir Dr. Staupitz oder vielmehr Gott durch Staupitz nicht aus den Anfechtungen herausgeholfen hätte, so wäre ich darinnen ersoffen und schon längst in der Hölle. Staupitz spielte in Luthers Leben vielleicht sogar die größte Rolle. Denn durch Staupitz fand er endlich Frieden. Und man kann die Bedeutung für Luther nicht hoch genug einschätzen. Sie verband eine lebenslange Freundschaft. Ja, auch später, als Luther sich von der Kirche abwendete, später, als Luther exkommuniziert wurde, da stand Staupitz immer noch zu ihm. Er hielt zu ihm. Und sie waren Freunde bis zum Lebensende. Luther schätzte und verehrte seinen Lehrer. Da war eine ganz, ganz tiefe Beziehung gewachsen, eine Beziehung durch Leid hindurch. Und das wird auch im letzten Brief deutlich, den Luther an Staupitz schrieb, ein Jahr bevor Staupitz verstarb. Staupitz ist derjenige, durch den zuerst das Licht des Evangeliums aus der Finsternis in unsere Herzen aufzustrahlen begonnen hat. Luther und Staupitz. Was für eine Freundschaft. Was wäre Luther ohne Staupitz? Ich möchte dir gerne eine persönliche Frage stellen. Wer sind die Menschen, die in dein Leben investiert haben? Wer sind die Menschen, die sich Zeit für dich genommen haben, die sich Zeit genommen haben, um dich zu begleiten, zu unterstützen, zu fördern, zu trösten, herauszufordern, zu ermutigen, all das, was ein guter Lehrer, Seelsorger und Mentor macht? Wer sind die Schlüsselpersonen, die dich in deinem Leben weitergebracht haben? Und ich bin mir sicher, wenn wir einmal auf unser Leben zurückblicken, dann entdecken wir eine ganze Reihe von Menschen, die uns geprägt haben. Natürlich angefangen von unseren Eltern, dann waren es die Lehrer in der Schule, vielleicht waren es die Trainer im Sportverein, vielleicht waren es die Mitarbeiter im Kindergottesdienst oder auch hier bei der Pfadfinderarbeit bei uns. Und ich finde es immer großartig zu sehen, diese Struktur, wie ein Gruppenleiter sich dort um diese Gruppe kümmert, wie er investiert, wie er Zeit opfert, wie er tröstet, ermutigt, erbaut, herausfordert. Vielleicht waren es Ausbilder, Professoren, Seelsorger, Berater, Freunde, Mentoren. Wer waren die Menschen, die in dein Leben investiert haben? Liebe Gemeinde, wer wir heute sind und wo wir heute stehen, das haben wir vor allem diesen Menschen zu verdanken. Menschen, die uns geprägt haben, die in uns investiert haben. Die Menschen, die bereit waren, Zeit, Mittel, ihr Wissen mit uns zu teilen, die uns ermutigt und aufgebaut haben, die uns herausgefordert und weitergebracht haben. Es gibt ein Sprichwort, das lautet: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und da ist etwas dran. Hinter jedem Meister finden sich Menschen, die in ihn investiert haben. Wir alle sind das Ergebnis einer Kette von Investitionen, von Menschen, die in uns investiert haben. Bei Luther war es Staupitz, bei Albert Einstein war es Max Talmay, bei Mutter Teresa war es der belgische Jesuitenpater Celeste van Exem. Und so könnte man zahlreiche prominente Persönlichkeiten durchgehen. Sie alle hatten Menschen, die sie gefördert haben, die ihre Mentoren waren, die sie weitergebracht haben. Wer sind diese Menschen in deinem Leben? Wer hat in deinem Leben investiert? Und stell dir vor, sie hätten nicht in dein Leben investiert. Sie hätten nicht Zeit, Mittel, ihre Fähigkeiten, ihr Wissen mit dir geteilt. Wo ständest du da heute? Liebe Gemeinde, ist uns bewusst, wie viel wir unseren Lehrern, unseren Mentoren, unseren Freunden zu verdanken haben? Wenn nicht, dann wünsche ich uns, dass uns das heute nochmal so richtig bewusst wird. Der Apostel Paulus, er wusste auch, wie wichtig es ist. Er hatte es selbst erlebt. Wenn wir in seine Biografie reinschauen, dann lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte, dass er eine der besten Ausbildungen genossen hatte, die man damals kriegen konnte, bei dem Rabbiner Gamaliel. Es war die beste Schule der damaligen Zeit im jüdischen Volk. Und es wäre so, als würde man heute nach Princeton, nach Harvard oder nach Yale gehen, um dort zu studieren. Paulus hatte die beste Schulbildung genossen. Später, als er Christus begegnete, da gab es einen anderen Mann, der sich besonders um ihn kümmerte. Es war Barnabas. Barnabas nahm ihn unter seine Fittiche. Er begleitete ihn, er lehrte ihn. Und da, wo alle anderen Christen vor Paulus Angst hatten, wir kennen die Geschichte, ja, vom Verfolger zum Nachfolger. Und die Juden oder die Christen in Jerusalem, sie hatten Angst vor Paulus. Sie wussten nicht, stimmt das überhaupt? Ist das wahr, dass dieser Paulus, der uns so verfolgt hat, dass er nun Christ ist? Natürlich waren sie skeptisch, ich kann das gut nachvollziehen. Und sie glaubten wahrscheinlich, dass es eine Falle ist. Aber da war ein Mann, der war mutig, Barnabas. Und er ließ sich auf Paulus ein. Er begleitete ihn, er förderte ihn. Paulus wusste also aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, gute Mentoren zu haben. Menschen, die an seiner Seite stehen, Menschen, die in ihn investieren. Und deshalb, wo immer er hinkam, investierte er in andere Menschen. Wir können das lesen. Die Apostelgeschichte, die Briefe, da ging es immer um Menschen, mit denen er zu tun hatte, mit denen er in einer Beziehung stand und in die er investiert hat. Er predigte überall, wo er hinkam. Er führte viele Menschen zum Glauben. Er lehrte in den Gemeinden. Er bildete Leiter aus. Immer wieder suchte er sich einzelne Leute, die er besonders intensiv prägte und unterrichtete. Da ist zum Beispiel Timotheus. Und er bezeichnet sich selbst als seinen geistlichen Vater. In andere zu investieren, das war seine Hauptbeschäftigung. Das war sein Lebensauftrag, nachdem er Christus begegnet war. Er investierte, 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 wo er nur konnte. Und es gab eine Gemeinde, in die er besonders intensiv investierte. Es war die Gemeinde in Philippi. Und ich lese den heutigen Predigttext aus Philipper 1, die Verse 1 bis 11. Und ich lade euch ein, lasst es mal auf euch wirken. Spürt mal zwischen den Zeilen die Beziehung, die Paulus zu den Philippern hatte. Wunderschön. Paulus und Timotheus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen. Euch allen, die ihr durch Jesus Christus zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinen Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude. Weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt, vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen, dass es mehr als selbstverständlich für mich ist, mit solch einer Zuversicht an euch alle zu denken. Denn ob ich inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr alle euch an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Und habt damit auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadiges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Spürt ihr diese herzliche Verbundenheit, die Paulus mit den Philippern hatte? Ich möchte gerne drei Gedanken mit euch zusammen in diesem Text anschauen, mit euch teilen. Ihr Lieben, hier beschreibt jemand sein Innenleben, könnte man sagen, der zurückblickt und sich freut. In diesem Text steckt eine so intensive Freude, dass man es zwischen den Zeilen spüren kann. Wenn er an die Philipper denkt, dann kann er nicht anders. Es treibt ihm ein Lächeln ins Gesicht. Paulus hatte zu den Philippern eine ganz, ganz besondere Beziehung. Keiner Gemeinde stand er so nahe wie der Gemeinde in Philippi. Man könnte wirklich von einer Lieblingsgemeinde sprechen. Und der ganze Brief, wenn man sich den Brief durchliest, erzeugt von dieser ganz tiefen und herzlichen Beziehung. Und an einem Aspekt wird diese Beziehung besonders deutlich, nämlich daran, dass er sich von den Philippern unterstützen lässt. Er lässt sich von den Philippern unterstützen, finanziell mit verschiedenen Gaben. Man muss wissen, Paulus hat normalerweise jede Unterstützung abgelehnt. Er hat nie Unterstützung von anderen Gemeinden angenommen. Und die einzigen, die ihn unterstützen durften, waren die Philipper. Und das spricht für die Gemeinde. Ja, es war ihm eigentlich eine Ehre, für sein Leben selbst aufzukommen, selbst zu arbeiten für seinen Unterhalt und nebenbei die frohe Botschaft von Christus zu verkündigen. Aber von den Philippern nahm er diese Unterstützung an. Das zeugt von einer ganz, ganz tiefen Beziehung, von einem Vertrauen, das er sonst zu keiner anderen Gemeinde hatte. Und diese Philipper waren für Paulus ein Grund zur Freude. Und jedes Mal, wenn er an sie dachte, dann wurde ihm klar, ja, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Ich habe investiert und es trägt Früchte. Ich habe meine Zeit, meine Kraft, meine Mittel, mein Wissen geopfert und in sie investiert. Ich habe ausgesät und es trägt Früchte. Und darüber hat er sich so sehr gefreut. Paulus hatte die Gemeinde während der zweiten Missionsreise gegründet. Und es war die erste Gemeinde auf europäischem Boden. Und wir können jetzt nicht sehr auf die Gründung eingehen. Wer sich dafür interessiert, der kann das gerne in der Apostelgeschichte 16 nachlesen. Da beschreibt Lukas diese Gründung. Die Gründung war nicht einfach. Sie war mit großen Widerständen verbunden. Paulus landete sogar im Gefängnis. Aber in der Rückschau konnte Paulus sagen, es hat sich gelohnt. Ich habe investiert und es ist etwas Großartiges entstanden, eine blühende Gemeinde. Vers 3, jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinen Gott für euch alle. Es ist, als wolle er sagen, ich habe es mit Freude getan. Es war mir eine große Freude und Ehre, mein Leben in euch zu investieren. Ihr seid der Grund meiner Freude, liebe Philipper. Ich habe gerne und ich habe aus tiefster Überzeugung in euch investiert, weil ihr mir wichtig seid. Ihr Lieben, wir werden alle von anderen geprägt. Wir alle haben Menschen, die in uns investiert haben. Und genauso prägen auch wir andere Menschen. Es ist ein Geben und Nehmen. Ob es uns bewusst ist oder nicht, wir prägen uns gegenseitig. Die Frage ist nur, in welch einer Haltung tun wir das? In welch einer Haltung investieren wir in andere Menschen? Ist es aus Pflichtbewusstsein? Ist es vielleicht widerwillig? Ist es vielleicht lustlos? Oder steckt dahinter eine Überzeugung? Steckt dahinter eine Freude, in den anderen zu investieren? Und ich muss sagen, Paulus ist an dieser Stelle hier für mich ein großes Vorbild. Ihr Lieben, er war top ausgebildet. Er hätte eine Top-Karriere haben können. Was macht er? Er reist rum, um in ganz normale, einfache Menschen zu investieren. Er hätte Professor werden können, er hätte sich ein Ansehen erarbeiten können. Was macht er? Er reist rum und investiert in ganz normale Menschen. Und zwar mit einer Überzeugung, mit einer Freude, mit einer Liebe zu den Menschen, eigentlich gar nicht zu begreifen. Und es war ihm wirklich ein Anliegen, andere Menschen zu fördern, zu begleiten, weiterzubringen. Und es war nicht immer leicht. Es gab auch Rückschläge. Und er hat auf seinen Reisen viel Leid erleben müssen. Da fragt man sich, Paulus, wieso tust du dir das an? Mach dir ein ruhiges Leben, nimm dir eine Frau, heirate, werde glücklich, werde Professor. Was soll diese Schinderei? Aber er hatte eine Liebe, eine Überzeugung, eine Freude, in andere zu investieren, dass es unbegreiflich ist. Wie ist es bei dir? Investierst du dich in andere Menschen? Sind andere Menschen dir wichtig, dass du dir Zeit nimmst, dass du dein Wissen mit ihnen teilst, dass es dir etwas wert ist, sie weiterzubringen? Ist es dir ein Anliegen, andere zu begleiten und zu fördern? Ich komme zum zweiten Gedanken. Paulus hat sich nicht nur mit Freude für die Philipper eingesetzt, er hat sich auch riesig gefreut über ihren Fortschritt. Auch das lesen wir hier zwischen den Zeilen. Er hat sich gefreut darüber, wie sie die Botschaft von Christus angenommen haben. Er hat sich gefreut darüber, wie immer mehr und mehr Menschen zum Glauben kamen. Er hat sich gefreut darüber, dass die Menschen Schritte in ihrem Glauben getan haben. Dass sie in ihrem Glauben weitergekommen sind, gewachsen sind. Er hat sich darüber gefreut, dass die Philipper sich jetzt selbst einsetzten für andere Menschen und diese frohe Botschaft verkündeten. Das zu sehen, erfüllte ihn mit einer ganz, ganz großen und tiefen Freude. Und so bedauert er hier, wir lesen es hier, so bedauert er hier, dass er nicht bei ihnen sein kann. Dass er nicht da sein kann, um das mit eigenen Augen zu sehen, was dort gerade in Philippi passiert. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Man merkt, wie Paulus hier mit den Philippern mitfiebert. Wie er sich freut über jeden Schritt, der getan wird. Wie er sich freut über jeden Fortschritt, der passiert. Und man spürt sein Bedauern, dass er nicht dabei sein kann. Und so bleibt es ihm leider vergönnt, nur aus der Ferne mitzubekommen, was da passiert. Durch Briefe, durch Boten. Und trotzdem fiebert er mit. Er freut sich über ihren Fortschritt. Liebe Gemeinde, genau das zeichnet einen guten Lehrer, einen guten Seelsorger, einen guten Mentor aus. Er freut sich über den Fortschritt seines Schützlings. Genauso wie Eltern sich freuen, wenn Kinder ihre ersten Schritte machen, wenn Kinder anfangen zu reden, wenn Kinder in ihrem Leben Fortschritte machen. Ich erlebe das gerade hautnah mit meiner Frau, mein kleiner Sohn, der Tim, der ist 2,5 Jahre und er fängt jetzt an zu reden. Und es ist wirklich eine Freude zu sehen, jeden Tag aufs Neue, wie er plötzlich irgendwelche Worte aufschnappt und nachplappert. Ja, unser Lieblingswort zur Zeit ist wahrscheinlich Meinde. Ja, er möchte jeden Tag in die Meinde. Ja, weil in der Gemeinde da oben, da gibt es ein Spielzimmer und das Spielzimmer ist voller Spielsachen. Und jeden Tag möchte er in die Meinde. Und es ist für uns, für Romy und mich, immer wieder eine große Freude zu sehen, wie er Fortschritte macht. Wie er jeden Tag neue Worte aufschnappt, wie er anfängt, langsam auch Halbsätze zu bilden. Ganze Sätze sind es noch nicht. Und genau diese Freude hat ein Mentor, wenn sein Schützling weiterkommt, wenn er sich entwickelt. Diese Freude hat Paulus, als er sieht, wie die Gemeinde in Philippi sich entwickelt. Wie ist es bei dir? Kannst du dich über den Fortschritt und den Erfolg anderer Menschen freuen? Das ist nicht immer leicht. Das bedeutet, zurückzustecken. Das bedeutet, demütig zu sein. Das bedeutet, die Lorbeeren den anderen zu überlassen. Kannst du das? Bei den Menschen, in die du dich investierst? Genau das macht einen guten Lehrer, einen Mentor aus. Es geht ihm darum, dass sein Schützling sich entwickelt. Und das ist seine größte Freude. Ich komme zum letzten Gedanken. Und ich glaube, dieser Gedanke, das ist das Entscheidende. Darauf kommt es Paulus an. Die Frage, warum investiert Paulus an die Philipper? Warum investiert er überhaupt? Ich habe es gesagt, er hätte sich ein schönes Leben machen können. Nein, er wählt einen sehr, sehr beschwerlichen Weg. Aber warum? Was motiviert ihn? Und es ist genau das, was wir letzten Sonntag gefeiert haben. Es ist die Osterfreude. Die Osterfreude treibt ihn an. Die Osterfreude motiviert ihn. Die Botschaft vom auferstandenen Christus. Und er selbst war Christus begegnet auf dem Weg nach Damaskus. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Und eigentlich war er unterwegs, um genau diese Christen zu verhaften, um sie ins Gefängnis zu bringen. Das war sein Auftrag. Aber auf dem Weg nach Damaskus, da trifft ihn der Schlag vom Himmel. Aus heiterem Himmel begegnet er Christus. Und diese Begegnung hat ihn radikal verändert. Das hatte gesessen. Er war nicht mehr der Alte, es war ein Neuer. Aus Saulus wurde Paulus, aus dem Christenverfolger wurde ein Christusnachfolger. Und genau das war das Schlüsselerlebnis. Das prägte ihn bis zum Lebensende. Genauso wie bei Luther das Turmerlebnis. Und genau deshalb war er ständig unterwegs, weil er Christus begegnet war. Deshalb investierte er sich in andere Menschen, weil er die Freude hatte, Christus begegnet zu sein, mit ihm zu leben. Das war seine größte Motivation, aber nicht nur seine. Auf der ganzen Welt, überall da, wo Menschen Christus nachfolgen, ist genau das die Motivation, dass Christen sich in andere Menschen investieren. Dass sie die Botschaft vom Auferstandenen weitersagen. Und ich freue mich immer wieder, genau das auch hier bei uns in der FEG Rheinbach zu sehen. Ja, eine ganze Reihe von ehrenamtlichen Leuten, die ihre Zeit, ihre Kraft, ihre Fähigkeiten, ihr Wissen, ihre Gaben, all das zur Verfügung stellen, um es in andere Menschen zu investieren. Darauf kommt es an. Und der Grund liegt darin, weil sie Christus begegnet sind. Und ich frage dich, motiviert dich die Osterfreude, für andere Menschen da zu sein, in andere Menschen zu investieren, andere Menschen zu begleiten, zu unterstützen, aufzubauen, zu trösten? Liebe Gemeinde, das war Schritt 1. Im Leitfaden zur Freude. Nächste Woche kommen wir zum zweiten Schritt. Heute geht es um die fürsorgliche Freude. Die Freude darüber, sich in andere zu investieren. Und ich möchte uns alle herausfordern. Ich möchte dich ermutigen, darüber nachzudenken, in wen du dich investieren kannst. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Dort gibt es, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich in andere Menschen zu investieren. Und ich möchte dich ermutigen, darüber nachzudenken, in wen kannst du dich investieren? Die Frage ist, wer ist dieser Luther in deinem Umfeld? Wer ist dieser Luther in deinem Umfeld, dem du beistehen kannst? Für wen kannst du ein guter Freund, ein Lehrer, ein Berater, ein Seelsorger oder ein Mentor sein? Im Investieren liegt ein großer Segen. Davon bin ich überzeugt. Es ist wie das Aussehen von Samen. Diese Samen gehen irgendwann auf. Bald schon kann man die ersten Früchte sehen. Dieses Investieren bleibt nicht folgenlos. Und das Schöne ist, meistens bekommt man mehr zurück, als man gegeben hat. Ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung kennst, aber meistens bekommt man mehr zurück, als man gegeben hat. In andere investieren macht glücklich. Es erfüllt. Es macht Freude zu sehen, wie der andere sich entwickelt. Und so haben wir alle im Laufe des Lebens empfangen. Wir alle, davon bin ich überzeugt, haben auch etwas weiterzugeben. Gott segne uns darin. Amen. Ich bete. Herr, du hast uns so geschaffen, dass wir auf Beziehung angewiesen sind. Wir brauchen einander. Und es gibt keinen Mensch, der ohne die Hilfe, die Unterstützung, den Beistand eines anderen Menschen bestehen kann. Herr, wir sind aufeinander angewiesen. Und ich bitte dich, Herr, dass du in uns allen diesen Blick erneuerst für unseren Nächsten, für die Menschen, die unsere Hilfe brauchen, die Menschen, in die wir investieren können, die Menschen, denen wir Zeit schenken können, unsere Mittel, unsere Fähigkeiten, unser Wissen. Herr, du selbst hast es uns befohlen, im Gebot der Nächstenliebe, füreinander da zu sein, den anderen zu sehen, in den anderen zu investieren, den anderen zu lieben. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns diese Liebe in uns neu entfachst. Ich bitte dich, dass du uns diese Freude darüber schenkst, für andere da zu sein, in sie zu investieren. Herr, danke, dass du selbst in uns investierst, investiert hast und es auch in Zukunft tun wirst. Amen.